Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo und herzlich willkommen mit diesem kleinen Jungen und einem großen Drama.
Ich liebe dich von hier bis zur Sonne und zum Mond und zurück.
Ich liebe dich von hier bis zu der Sonne, zweimal rum und zurück.
Der Unfall tot des erst 6 Jahre alten Kurt und die mühsamen Versuche seiner Familie nach dieser Katastrophe zurück ins Leben zu finden, das ist Thema des zu Recht sehr erfolgreichen Romans Kurt von Sarah Kuttner. Jetzt hat Blockbuster-Fachkraft Til Schweiger den Stoff verfilmt. Wir hören gleich in einer guten Viertelstunde mit welchem Ergebnis. Herzlich willkommen! Seit 1992 wird die Europride jedes Jahr in einer anderen europäischen Großstadt organisiert. Die Parade, die dem Christopher Street Day ähnelt, sollte jetzt am Samstag durch Belgrad führen. Sollte, sage ich, weil die serbischen Behörden die LGBTQ-Parade jetzt abgesagt haben. Christo Lazarević ist Host vom Podcast Balla Balla Balkan, gut vertraut mit der Region und jetzt in der Leitung. Hallo, guten Tag.
Hi.
Wie überraschend war diese Absage für Sie und wie überrascht war die Community?
Ich war sehr überrascht. Also ich plane seit einigen Monaten dahin zu gehen. Die Pride in Belgrad, die Belgrad Pride selbst, lief ja auch die letzten 8 Jahre ohne große Probleme und Zwischenfälle ab. Also eigentlich schien das Thema schon gegessen zu sein. Und ich bin davon ausgegangen, dass das normal läuft und die meisten anderen wahrscheinlich auch. Und dann kam vor 3 Wochen die Nachricht von der Regierung, dass sie den eigentlichen Marsch absagt. Und da muss man halt sagen, das ist spannende Kommunikation, aber die Regierung kann die Pride nicht absagen oder die Polizei. Die können sie halt verbieten. Mhm. Und das machen sie jetzt gerade. Wurde gestern bekannt, dass man da nicht so laufen kann, wie man wollte.
Jetzt hat er aber schon vor knapp einem Monat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić erklärt, dass die diesjährige Pride Parade aus Sicherheitsgründen abgesagt oder verschoben werden müsse. Wovor genau hat man denn da eigentlich Angst?
Ja, also der erste Grund war gar nicht Sicherheitsbedenken, sondern zunächst meinte er, dass Serbien viele andere Probleme hat und dass es außenpolitisch ganz schwierig ist und im Kosovo, das von Serbien nicht anerkannt wird, Sachen sind. Das war eigentlich sein erster Grund dafür, dass es nicht mehr geht. Und jetzt sagt er, es liegt an Sicherheitsbedenken, beziehungsweise die Polizei sagt das und verbietet die Pride damit. Die Sicherheitsbedenken sind nicht ganz unberechtigt. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind in Serbien viele Putin-freundliche, pro-russische und rechtsextreme Kräfte mobilisiert, die auf die Straße gehen, die mehrere große Demonstrationen mit tausenden Teilnehmerinnen gemacht haben, mit ja einfach rechtsextreme, pro-russische und teilweise christlich-fundamentalistische Leute. Und die haben jetzt ihr Feindbild LGBTQ auch wieder entdeckt. Und die mobilisieren auch schon. Die mobilisieren auch aus dem ganzen Land nach Belgrad. Und die Sicherheitslage ist schwierig gerade, ja.
Jetzt haben die Veranstalter der Parade ja ihrerseits schon rechtliche Schritte angekündigt, um die Parade eben doch stattfinden zu lassen. Für wie realistisch halten Sie es, dass die Veranstalter damit Erfolg haben werden?
Ich kann schlecht einschätzen, was Gerichte am Ende entscheiden in Serbien. Das ist allgemein schwierig einzuschätzen. Mhm. Ich glaube, also man muss ja wissen, diese Europride ist ja eine Veranstaltung, die ganze Woche über geht. Und nebenbei laufen ja viele Sachen. Also es gibt Ausstellungen, NGOs treffen sich, es gibt Konzerte. All das ist überhaupt nicht betroffen von dieser Absage. Es geht um Samstag, 17 Uhr, Belgrad, den eigentlichen Pride-Marsch. Also so 2-3 Stunden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt so stattfinden wird, wie man sich das anfangs geplant hat, diese längere Route, das glaube ich nicht. Das wäre keine gesichtswahrende Lösung für Polizei und Regierung. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass man sich vielleicht auf eine etwas kürzere Route einigt. Und so wie die Stimmung gerade ist, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass viele Leute Samstag um 17 Uhr in Belgrad auf die Straße gehen werden. Das kann man denen ja nicht verbieten. Und ja, da werde ich auch dabei sein.
Wir wünschen ganz viel Glück und sagen vielen Dank für Ihre Einschätzung, Christo Lazarević, über die Hintergründe zum Verbot der Europride-Parade jetzt am Samstag in Belgrad. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke.
Lieber Kurt, das ist der Titel des neuen Films von und mit Til Schweiger, basierend auf Sarah Kuttners Roman Kurt. Es geht um eine Patchwork-Familie, die einen schrecklichen Verlust erleidet. Und zwar stürzt der erst 6 Jahre alte, unendlich niedliche Sohn Kurt auf dem Schulhof vom Klettergerüst, bricht sich das Genick und stirbt. Sein Vater, der auch Kurt heißt und den Til Schweiger selbst spielt, der wird von der Trauer schlicht überwältigt. Er droht völlig in Depressionen und Alkoholsucht abzustürzen, ohne dass seine Lebensgefährtin Lena ihm wirklich helfen könnte. Diese Lena ihrerseits verliert in der Sorge um den großen Kurt mehr und mehr sich und ihre Bedürfnisse aus den Augen. So ist die Gemengelage in Lieber Kurt. Unser Filmkritiker Jochen Werner hat sich den Film für uns angeschaut. Schönen guten Tag.
Hallo.
Einen solch düsteren Stoff erwartet man von Til Schweiger, der ja eher für leichte Unterhaltung bekannt ist, jetzt erstmal nicht. Wie ist denn Lieber Kurt so im Großen und Ganzen geworden?
Es ist mitunter schon brutal anzuschauen. Also man hat nach den letzten Filmen, die ja schon fast so eine Art Altersmilde verströmt haben, schon beinahe vergessen, wie manisch und brachial Til Schweigers Filme oft inszeniert sind. Was sie dann ja auch wenn man vieles an ihnen falsch findet, dann am Ende doch irgendwie faszinierend und auch sehr persönlich macht. Und Lieber Kurt ist in der Inszenierung jedenfalls wieder 185% Til Schweiger. Das heißt, er ist völlig hyperaktiv geschnitten, die ganze Zeit mit aufdringlichstem Soundtrack zugekleistert und er wechselt die Tonlage in einem komplett unberechenbaren Rhythmus. Der schwankt zwischen grellem Klamauk und abgrundtiefer Depression quasi sekündlich. Also es ist ein echter Borderline-Film geworden und ich habe mich nach dem Kinobesuch gefühlt wie nach 136 Minuten Schleuderwaschgang.
Ja, das ist jetzt nicht nur angenehm, stelle ich mir so vor, aber wie verhält sich das zur Romanvorlage von Sarah Kuttner? Also ist diese emotionale Achterbahnfahrt daran nicht aber auch schon vielleicht so ein bisschen angelegt?
Und teilweise ja, aber das ist bei Sarah Kuttner dann doch ganz anders durchgeführt und kommt auch zu einem ganz anderen und viel ambivalenteren Effekt. Wobei der Roman jetzt auch nicht unbedingt ein wahnsinnig subtiles Buch ist. Also es ist ein sehr schöner, berührender Roman, aber es ist jetzt nicht die Art Buch, wo man sich irgendwas zwischen den Zeilen zusammenklauben müsste, sondern es ist schon immer alles auch explizit auserzählt. Also worum es geht, wie es den Figuren geht. Und das wäre ja eigentlich was zu Til Schweiger, der als Filmemacher immer nur die ganz dicken und ganz breiten Pinsel zur Verfügung hat und der in seinem ganzen Leben noch keine subtile Szene inszeniert hat, ganz gut passen müsste. Aber emotional geht es dann in Kuttners Buch dann doch auch ganz stark um Grauzonen und um Fragen, die sich eben nicht so eindeutig beantworten lassen, weil sie auch eine gewisse emotionale Widersprüchlichkeit haben. Und bei Schweiger ist dagegen immer alles schwarz oder weiß, ist immer jedes Gefühl ganz unbedingt und eindeutig.
Das würde ich doch gerne mal mit einer Szene belegt haben. Fällt Ihnen eine ein, an der sich das gut illustrieren lässt?
Ja, also es gibt eine Szene, die im Buch auch sehr wichtig ist. Und zwar ist das ein Gespräch zwischen der Erzählerin Lena und ihrer Schwiegermutter nach dem Tod des Kindes. Also die Mutter des großen Kurt gibt der Lebensgefährtin ihres trauernden Sohnes da gewissermaßen die Erlaubnis, sich von dem zu trennen, wenn sie merkt, dass sie ihm nicht mehr helfen kann und dass sie sich selbst in diesem Trauerprozess auch aus den Augen verliert. Und das ist emotional eine ganz ambivalente und auch eine komplexe Szene, weil es halt auch was ist, was jeder kennt, der schon mal mit Trauer, Depression oder auch Sucht im eigenen Umfeld zu tun hatte, weil es halt auch darum geht, dass irgendwann einfach der Punkt kommt, an dem man einem noch so geliebten Menschen nicht mehr helfen kann und wo man dann auf sich selber achten muss, um sich nicht komplett zu verlieren. Und bei Schweiger findet dieses Gespräch zwar auch statt, aber dann doch mit einer etwas anderen Konsequenz.
Wir hören da mal rein. Allerdings ist es eben nicht die Schwiegermutter, sondern der Schwiegervater, gespielt von Peter Simonitschek, mit dem die Lena hier spricht.
Also das wird dir sonst keiner sagen, deshalb sage ich dir es. Du musst auf dich selber schauen, Mädel. Kurt wird das nicht können. Also fürs Erste. Und überleben ist was Egoistisches.
Bei uns nicht. Wir überleben zusammen.
Jochen Werner, inwiefern unterscheidet sich diese Szene von der im Roman?
Also ich würde sagen, es ist eine leichte Verschiebung hier, die aber die komplette Wirkung der Szene verändert. Also erstmal ist der Wortlaut etwas abgeschwächt. Bei Kuttner heißt das noch ganz explizit, du darfst gehen, du bist niemandem etwas schuldig. Und das spricht Simonischek so eindeutig hier nicht aus. Das verdruckst da eher so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und auch wenn das Ergebnis am Ende dasselbe ist, nämlich dass Lena bleibt und eben auch versucht, diesen schwierigen Weg der Trauer mitzugehen, wischt sie diese Option Tradition und auch dieses Ringen darum, eben zu gehen oder zu bleiben und welchen Preis man dafür zahlen muss, hier ganz resolut und mit hundertprozentiger Überzeugung vom Tisch. Und da wird es dann emotional auch so unterkomplex, dass es hier ärgerlich wird. Und zudem spielt es auch eine Rolle, dass sie dieses Gespräch hier eben mit dem Schwiegervater und nicht mit der Schwiegermutter führt.
Das finde ich interessant. Inwiefern? Was macht das für einen Unterschied?
Naja, also es gibt zwei Männerfiguren im Film, die als so eine Art emotionale Stützen für Kurt und Lena funktionieren. Das ist einerseits eben Kurts Vater, den wir gerade gehört haben, und andererseits der von Heiner Lauterbach gespielte Nachbar. Beide Figuren kommen auch im Roman vor, aber während da beide verheiratet sind, sind im Film beide Witwer. Und das ist also eine ganz explizite Drehbuchentscheidung von Til Schweiger gewesen, diese beiden Ehefrauen für die Verfilmung quasi um die Ecke zu bringen. Und da kommt was zum Ausdruck, was bei Schweiger auch immer wieder eine Rolle spielt. Nämlich die Überzeugung, dass man über das weite Feld der menschlichen Erfahrung ausschließlich aus erster Hand und aus eigenem Erleben sprechen kann. Also damit er diese beiden Männerfiguren als Ratgeber in der Not und in der Trauer inszenieren kann, muss er sie vorher selbst zu Betroffenen machen, die eben nicht abstrakt über irgendwas sprechen, sondern die ihre persönliche Erfahrung teilen. Und diese Überzeugung, dass Menschen eben nicht über eine generelle Empathie oder über irgendeine Form von Expertise, also in Trauerbegleitung oder in Psychotherapie, zusammenfinden und einander helfen können, sondern ausschließlich über geteiltes persönliches Erleben, zieht sich durch sein ganzes Werk. Also vor allem immer in den Filmen, wo es auch um irgendeine Form von psychischer Krankheit geht. Da werden eigentlich prinzipiell immer alle medizinischen und therapeutischen Institutionen als lebensfern und destruktiv diffamiert und nur eine unverkopfte, also nicht intellektuelle Empathie jenseits jeder Expertise hilft den Betroffenen wirklich. Und da kommt am Ende auch Lena an, die hier in dem Film eigentlich nur dafür da ist, sich für Kurt aufzuopfern.
Ja, diese Lena, über die würde ich auch gerne noch kurz mit Ihnen sprechen. Wie ordnet die sich denn ein in die Reihe der Frauenfiguren in Til Schweigers Filmen auch sonst?
Leider nur zu gut, und das tut hier aber besonders weh, weil er diese durchaus komplexe Erzählerin in Sarah Kuttners Roman hier zu einer völlig eindimensionalen Nebenfigur degradiert, die eben ausschließlich dafür da ist, zu betonen, dass sie unter allen Umständen und wenn es sein muss, auch bis zur totalen Selbstaufgabe für ihren Mann da ist. Schweiger selber reißt den kompletten Film an sich und spielt den großen Schmerzensmann bis weit, weit über die Grenze zum Overacting hinaus, aber das ist halt am Ende auch eine total toxische Botschaft, zu der Schweiger dieses eher bittersüße und ambivalente Buch dann zusammenschrumpft. Also alle Frauenfiguren in Lieber Kurt sind entweder tot oder werden gnadenlos an den Rand gedrückt. Und das ist dann in Verbindung mit diesen ständigen manischen Stimmungswechseln, die dann das gesamte Spektrum zwischen Weinkrampf und Pupswitz ausloten, auch mitunter so geschmacklos, dass einem der Atem stockt.
Jedenfalls geht es unserem Kritiker Jochen Werner so, angesichts von Lieber Kurt von und mit Til Schweiger ab morgen zu sehen in den Kinos. Ganz herzlichen Dank, Jochen Werner.
Sehr gerne.
Mit ihren Comic-Porträts außergewöhnlicher Frauen hat die Französin Pénélope Bagieu schon extrem viel Erfolg gehabt. Unerschrocken heißen die beiden Bände, in denen Bagieu beeindruckende Frauen vorgestellt hat, deren Biografien kaum bekannt oder vergessen waren. Sogar den renommierten Eisner Award hat sie 2019 für diese im Original Culotté betitelte Porträtsammlung bekommen. Ihr neues Werk heißt Schichten und ist ein autobiografisches Buch, von dem sie sich allerdings explizit wünscht, es möge nicht für 8- bis 11-Jährige auf dem Gabentisch liegen. Warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Sonja Eismann, Mitherausgeberin des Missy-Magazins und jetzt hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Pénélope Bagieu ist mit Unerschrocken das gelungen, wovon ja, die meisten Comicautorinnen und Autoren vermutlich träumen, das Publikum wirklich mit einem individuellen Stil und politischen Inhalten gleichzeitig zu unterhalten und noch einen internationalen Bestseller damit zu landen. Gehorcht dieser neue Band Schichten ungefähr einer ähnlichen Strategie, einem ähnlichen Kalkül?
Also auf den ersten Blick erstmal erstaunlicherweise gar nicht wirklich. Sie hat auch schon selbst dazu gesagt, dass Schichten eigentlich überhaupt nicht als Veröffentlichung geplant war, sondern eher so im Geheimen entstanden sei. Also immer mal wieder zwischendurch, im Zug, auf dem iPad kritzelnd und so weiter. Und ihr Verlag bekam das Buch mit diesen sehr persönlichen Geschichten, also zum Beispiel über den Tod ihres ja notorisch untreuen Vaters, über ihre manische Angst vor Kälte oder ihr Erasmusjahr in London, tatsächlich erst zu sehen, als als dieser Comic schon ganz fertig war. Und früher hat sie eben betont, dass sie immer alle drei Seiten schon mal zeigen musste und mit dem Lektor besprechen. Das war jetzt aber anders, weil sie meint nämlich, wenn sie schon von vornherein geplant hätte, das zu veröffentlichen, dann wäre sie ganz anders an die Storys drangegangen, hätte so zu sehr auf den Plot geschielt und hätte damit eben diesen Charakter dann doch verfälscht. Ich würde sagen, dass das Buch jetzt tatsächlich so einen, ja, so einen skizzenhaften Charakter hat. Also die Zeichnungen sind schwarz-weiß und wirken manchmal fast so flüchtig dahingeworfen. Es gibt bei diesen Geschichten sehr unterschiedliche Längen und Formate. Einseiter, Geschichten mit sehr langen Seiten, vielen Seiten. Und lustigerweise sieht auch die französische Originalausgabe tatsächlich aus wie so ein Notizbuch mit einem Gummibändchen drumherum.
Aber jetzt ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Buch gefüllt mit Skizzen, mit Episoden aus Bourdieus Kindheit und Jugend. Aber es richtet sich trotzdem an Erwachsene. Wie passt das zusammen?
Ja, das mag zunächst paradox wirken. Also viele hatten ja auch Bourdieu jetzt eher so in der Kindercomic-Ecke auch verortet, weil es eben immer sehr zugänglich ist, wie sie zeichnet. Und in Frankreich ist ja bekanntlich der Comicmarkt riesig und da sind Comics sowieso als ernstzunehmende Literatur etabliert. Da sollte es ja eigentlich keine Berührungsängste mit Kinderinhalten geben, weil man dadurch eben auch gar nicht delegitimiert wird sozusagen. Trotzdem ist es aber so, dass sich Bourdieu, glaube ich, einfach nicht nur auf ein Genre festschreiben lassen möchte. Also sie will nicht die Autorin sein, die nur noch diese lustigen, schlauen Kinderinhalte produziert. Und zum anderen ist es dieses Mal auch wirklich so, dass die wie immer sehr humorvoll verpackten, oft auch so cartoonig gezeichneten Geschichten von Ereignissen berichten, bei denen wir als Leser und Leserinnen erst nach einer Weile merken, dass das vielleicht gerade gar nicht so lustig war, sondern eher traumatisch sogar. Also die erste Story, die ist so ganz berührend, da berichtet sie zum Beispiel von dieser extrem anhänglichen Hauskatze, die sie hatte und wie sie die ganze Kindheit begleitet hat und was die immer für einen lustigen Quatsch gemacht hat und am Ende muss sie auf einmal einschläfern lassen. Ja. Oder Geschichten, wie sie sich mit ihrer allerbesten Freundin entzweit hat, wegen eines Typen, der retrospektiv betrachtet natürlich völlig uninteressant war und wie sie dann daran leidet. Und was auch wirklich ja sozusagen heavy ist, das sind, wie sich Situationen sexueller Übergriffe immer wiederholen und wie sie sich, wie sie eben jetzt im Nachhinein reflektiert, eben ob als Mädchen oder als junge Frau immer selbst die Schuld daran gegeben hat. Und genau dazu hat sie dann auch wirklich in einem Interview gesagt, sie möchte eigentlich nicht, dass genau sowas der erste Kontakt mit Sexualität ist, den vor allem junge Leserinnen haben können.
Ah, verstehe. Ja, das sind jetzt aber wirklich alles auch wirklich düstere Themen. Die anderen Werke, die ich so von ihr in der Hand gehabt habe, die zeichnen sich ja ganz anders durch so eine Leichtigkeit aus. Ist das diesmal anders? Also hat sie diese Leichtigkeit dran gegeben?
Na, ich würde sagen, das ist überhaupt nicht so. Also es ist zwar nicht mehr so knallig bunt, wie wir das auch von ihr kennen, aber sie mischt so ihren charakteristischen Humor, der hier vor allem wirklich aus Selbstironie besteht, fast in jede der Stories. Und manchmal bleibt einem das Lachen dabei wirklich im Halse stecken, was aber natürlich durchaus beabsichtigt ist. Aber es gibt auch ja so sehr bestärkende Momente in diesen Coming-of-Age-Geschichten. Zum Beispiel erinnert sie sich einmal daran, wie sie nicht nur den Namen des unerreichbaren Schwarms aus ihrer Schule in mühevoller Detektivarbeit herausgefunden hat, sondern wie sie dann auch wirklich einen Abend mit ihm und seiner coolen Band verbracht hat, aber ganz anders als geplant, weil auch die Freundin des Schwarms dabei ist. Und trotzdem freut sie sich dann retrospektiv aber darüber, weil sie einfach so mutig war und das ganz alleine durchgezogen hat. Oder sie erzählt, wie sie mit ihrer großen Liebe zum ersten Mal in den Urlaub fährt und dann ja Sex zum ersten Mal auch so richtig von morgens bis Abend erlebt, bis dann auf einmal das große Jucken beginnt. Und da geht es dann auch in diesem gezeichneten Rückblick gar nicht mehr um das damalige Objekt der Begierde, die trennen sich dann auch bald, sondern es geht vielmehr um die verständnisvolle Frauenärztin, die sie dann zufällig findet, die den beiden nämlich ganz freundlich die Leviten liest und ihnen erstmal erklärt, was überhaupt sexuell übertragbare Krankheiten sind und warum Verhütung so wichtig ist. Und dafür, sagt sie eben, ist sie heute noch dankbar.
Das heißt also, Schichten ist ja beides, ein sehr persönliches, aber gleichzeitig, wenn man so will, auch doch durchaus politisches, beziehungsweise auf jeden Fall ganz klar feministisches Buch.
Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen, auch wenn die in Anführungsstrichen Lehren, die hier aus den einzelnen Ereignissen gezogen werden, also weniger direkt daherkommen als in den doch manchmal etwas pädagogischen Unerschrocken-Bänden. Aber was hier eben über allem schwebt, das ist so ein Gedanke einer ja weiblichen Solidarität. Also Männer kommen eben immer eher als diejenigen vor, die die junge Penelope in der Metro begrapschen, die ihren Busen bewerten oder auch einfach mal ihre Liebe nicht erwidern. Und wenn auch Konflikte untereinander nicht ausgespart werden, würde ich doch sagen, dass es letztendlich die Frauen sind, die die Leitfiguren in diesem Buch sind. Also zum Beispiel die ältere Schwester, die war auch eine der ganz wenigen, die das Buch überhaupt vorab sehen durfte. Mhm. Die Mutter, die verstorbene Großmutter und immer wieder Freundinnen. Und ich würde eben sagen, die titelgebenden Schichten, die beziehen sich zwar vordergründig auf das Werden der Autorin, zu der die sie eben heute ist, aber man könnte schon auch sagen, dass die Unterstützung von all diesen weiblichen Figuren so eine Art schützenden Schichtenkokon um sie legen. Und das entlässt die Leserin mit einem ja durchaus beglückenden Gefühl.
Sagt Sonja Eismann, Mitherausgeberin des Missy-Magazins über den Comicband Schichten von Penelope Bagieu, erschienen bei Reprodukt und ins Deutsche übersetzt von Silf Bannenberg. Der Band hat 144 Seiten, kostet 24 Euro. Ganz herzlichen Dank, Sonja Eismann.
Danke auch.
Netflix, Prime, Disney Plus, das sind nur drei Namen im immer größer werdenden Angebot der Videostream-Plattformen. Der großen Konkurrenz wegen suchen natürlich alle nach eigenen Inhalten, die begeistern sollen. Netflix versucht sich zum Beispiel jetzt am Genre die Serie zum Videospiel. Erstes bekanntes, erfolgreiches und preisgekröntes Beispiel: Arcane. Das war eine animierte Serie, die auf dem millionenschweren Spielhit League of Legends beruht. Jetzt gibt's neu den nächsten großen Wurf: Cyberpunk Edgerunners, eine ebenfalls animierte Serie, die auf dem Rollenspiel Cyberpunk 2077 beruht. Markus Richter kennt beides, das Spiel und die neu erschienene Serie, und er ist jetzt bei mir wenigstens in der Leitung. Hallo Markus.
Hallo.
Die erste Frage, die sich bei solchen Projekten ja immer stellt: Kann ich als Nicht-Fan der Originalvorlage überhaupt irgendwas damit anfangen?
Also es gibt tatsächlich zwei Einstiegspunkte. Einmal das Spiel und das andere, wenn man auf so eine ganz bestimmte Art Anime steht, also japanische Animationsfilme, so ein Subgenre, dann geht das. Wenn nicht, wird es schwierig, weil das fängt wirklich an als wildes Actiongeballer, sehr blutig, sexuell sehr explizit, nicht pornografisch, aber ganz kurz davor. Und in den ersten Folgen mit nur so eine, also wirklich so ganz ein Hauch von Handlung.
Aber sobald du es wieder raus haben willst, weil es dich umbringt.
Oh Gott.
Dankeschön für meine großzügige Hilfe. Gehört das Teil nach dem Rauspopeln mir? Na, was sagst du?
In der Cyberpunk-Welt hier kann man sich den Körper mit Technik vollstopfen, und das heißt natürlich vor allem Muskeln und Waffen. Und der Protagonist hier, David Martinez, ist so ein klassischer Underdog, der in eine Gang solcher namensgebender Edge-Runner aufgenommen wird. Und dann gibt es halt viel Schießerei. Man muss sich durch 6 von 10 Folgen arbeiten, bevor die Handlungsanspielungen sich tatsächlich zu etwas wie einer echten Handlung verdichten.
Weißt du, ich kenne viele Typen, die zu Cyberpsychos geworden sind. Und ich habe gesehen, was diese Modifikationen anrichten. Wie sie dem Körper langsam aber sicher seine Seele entziehen. Bis man irgendwann am Rande des Wahnsinns steht.
Also einerseits wird hier die Frage verhandelt, wie viel Technik man sich einbauen kann und trotzdem noch Mensch bleibt. Und andererseits herrschen in der Welt hier große Konzerne. Und je weiter die Geschichte sich entspinnt, desto klarer wird, dass die in allem ihre Finger drin haben, auch eben in dieser anscheinend erstmal gesetzlosen Welt der Edgerunner. Und beides sind schon klassische Cyberpunk-Themen, die die Serie hier, ich will nicht sagen aufwärmt, aber übernimmt. Und der Held macht also eine ganz klassische Reise, einmal gegen sich selbst und einmal gegen die Welt.
Ja, für Neueinsteiger jetzt also doch offenbar ein eher schwieriger Einstieg, wenn man keine Action-Szenen mag. Du hast das Spiel, das die Grundlage liefert, ja ausführlich gespielt. Ist denn die Serie da ein guter Anschluss?
Es Also ich hatte tatsächlich auch so meine Probleme damit, weil die Charaktere sind völlig neu. Das ist alles eher inspiriert von oder spielt in derselben Welt als alles andere. Also kein Hommage oder kein Anschluss oder Sequel. Und der Unterschied zu dem Spiel ist vor allen Dingen, Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Spiel. Es spielt in dieser riesigen Stadt Night City und die zu erforschen, ist der Hauptanreiz. Da gibt es verschiedene Orte und Szenerien und Biotope, könnte man fast sagen, und Menschen, die man trifft. Die Serie spielt eigentlich auch in dieser Stadt und einige Orte tauchen auch auf. Also man kann die erkennen, wenn man sich auskennt. Zum Beispiel so eine ganz berühmte Bar, das Afterlife. Aber man sieht eben in dieser Serie, die ist so animiert, es gibt vor allen Dingen Großaufnahmen, entweder redender oder explodierender Köpfe. Und ab und zu mal ein futuristisches Gebäude oder so eine schicke Animation, wenn die ProtagonistInnen im Cyberspace unterwegs sind. Aber als Welt erschließt sich das gar nicht. Das ist sozusagen wirklich nur so eine Abfolge von Handlungsfetzen. Und deswegen hatte ich auch als jemand, der das Spiel gemocht hat, Mühe reinzukommen.
Oh, das klingt jetzt aber jetzt alles in Summe nicht so richtig erbaulich. Also würdest du sagen, Cyberpunk Edge Runner ist doch eher so ein Reinfall als jetzt der, weiß ich, große neue Meilenstein des Cyberpunk-Genres?
Also ich müsste sozusagen mit ein bisschen Spitzerzunge sagen, es ist eine konsequente Weiterentwicklung von Cyberpunk, weil das hat ja hochpolitisch mit den Büchern von William Gibson angefangen, dann ist die Ästhetik maßgeblich vom Film Blade Runner geprägt worden und dann hat das ganze Thema so eine Popkulturisierung durchgemacht und das meint hier leider so eine inhaltliche Entleerung. Mhm. Und das ist eben in der Serie auch so ein bisschen. Es gibt diese wichtigen Themen, die da immer noch sozusagen durchscheinen, verkommen hier zur Kulisse. Die Charakter sind auch relativ leblos und erfüllen eher sozusagen so eine Funktion als Story-Hinweis, als dass man wirklich empathische Beziehungen aufbauen kann. Und das liegt dann unter anderem auch, das muss ich wirklich nochmal explizit sagen, an dem fürchterlichen deutschen Dialogskript.
Na schön, hab's ja geschnallt, so eine abgefixte Scheiße! Hast du etwas Schiss, erwischt zu werden? Dein Pech juckt mir nicht mal an der Eiche.
Wenn in den 90er Jahren ein Erwachsener auf Biegen und Brechen versucht hätte, wie ein Jugendlicher zu klingen und glaubt, das vor allem durch Kraftausdrücke zu erreichen, dann erhält man das deutsche Dialogskript. Das ist in Englisch viel, viel besser. Mhm. Das sind buchstäblich andere Charaktere. Das ist in Nuancen sogar eine andere Geschichte, die da erzählt wird. Insgesamt bleibt aber trotzdem der Eindruck, für Fans von Spiel oder eben dieser Art von Anime, die können diese Serie schauen und dann wird man am Ende auch so mit einem vorhersehbaren, aber okayen Ende belohnt. Rest, für den Rest der Welt ist es leider, muss ich sagen, verzichtbar.
Mhm. Gut, aber falls Sie zu der ersten Gruppe gehören, Cyberpunk Edge Runner ist gestern auf Netflix erschienen. Markus Richter hat sich's für uns wieder mal völlig selbstlos angesehen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.